Heute zu Gast der legendäre Bewegtbild-TV-Kinomacher und Manager und jetzt Gründer von Leo9, Fred Kogel.
Ich würde sagen, Dirty Dancing liegt immer noch unter wahrscheinlich den Top 50 Filmen in Deutschland, die du immer wieder jedes Jahr aufs Neue lizenzieren kannst, gerade jetzt in der Corona-Zeit, als der ein oder andere Programmplatz frei wurde. Ich glaube, in einem Jahr haben wir Dirty Dancing dreimal unterschiedlich noch lizenziert, ja. Und das sind Beträge im sechsstelligen Bereich, ja, die da noch pro Ausstrahlung.
Wahnsinn!
Ja.
Let's go! Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Nach längerer Zeit mal wieder dabei, die Kollegen von Adverity. Adverity ist eine Firma, die dabei hilft, Datensilos niederzureißen. Man kann darüber verschiedenste Datenquellen, über 600 Stück, gemeinsam verknüpfen, integrieren und so genau gucken, wie funktioniert eigentlich mein Marketing siloübergreifend oder kanalübergreifend wirklich. Man bekommt sozusagen intelligente Datenanalysen, proaktiv Trends, Anomalien und Risiken werden sichtbar gemacht. Es gibt sogar ein Feature bei Adverity, das heißt der ROI, Advisor, also Return on Invest Advisor. Und da kann man Erfolgsmessungen machen, auch ganz ohne Third-Party-Cookies übrigens. Man wird sozusagen als Marketeer sein eigener Datenanalyst, aber ohne großes statistisches Vorwissen, nur dank Adverity. Das Ganze ist natürlich auch ISO-zertifiziert. Wer Lust hat, das näher kennenzulernen, das Team von Adverity gibt euch gerne eine Führung durch die Plattform. Alle Infos unter Adverity mit adverity.com. Hinweis auf eine Firma, die ihr alle kennt und die auch im Bereich Cookie-less Advertising helfen kann. Das große Problem ist ja, die Cookies fallen weg. Man braucht Targeting-Möglichkeiten ohne Cookies. Und genau das bietet Oracle Advertising. Oracle Advertising hat sich zum Ziel gesetzt, Marken dabei zu unterstützen, nur noch im relevanten Kontext platziert zu werden und der Zielgruppe quasi genau im richtigen Moment zu erscheinen. Das Ganze ist über alle großen Demand-Side-Plattformen verfügbar. Wer dazu Informationen haben möchte und wissen möchte, wie man mit Oracle Advertising auch ohne Cookies sehr genau kontextuell targeten kann, der kann dafür eine ganz besondere Landingpage besuchen. Wobei, diese Landingpage ist in Wahrheit eine E-Mail-Adresse und zwar die von Andreas Neu. Deswegen andreas.neu@oracle.com. Kurze E-Mail und auf geht's. Wer diesen Podcast regelmäßig hört, oder sagen wir lieber sehr intensiv hört, der hat vielleicht mitbekommen, ich habe so eine kleine Schwäche für Medienmanager, die ich seit meiner späten Jugend oder seit meiner frühen Studentenzeit intensiv verfolge, weil sie einfach schon seit Jahrzehnten die Medienwelt gestalten. Und damals war es ja vor allen Dingen auch die TV-Welt. Dazu zählt vor kurzem der Georg Kofler, der hier im Podcast zu Gast war, genauso ein Fall. Und jetzt halt wieder Fred Kogel, ein fast legendärer Medienmanager aus Deutschland, muss man sagen. So viele gibt es davon ja gar nicht. Angefangen selber auch als Creator, unter anderem DJ, Radiomoderator, die Nachfolge mal von Thomas Gottschalk angetreten, hat er mir erzählt, als Radiomoderator, verrückte Geschichte. Aber später vor allen Dingen hinter den Kulissen hat Wetten, dass produziert. Lange Zeit war dann Unterhaltungschef beim ZDF, war Geschäftsführer von Sat.1 im ganzen Kirchuniversum unterwegs, bei Konstantin Lange Vorstandsvorsitzender und hat jetzt vor, ich glaube, 2,5 Jahren hat er gesagt, angefangen, eine ganz neue Sache zu machen. Und zwar hat er sich sehr viel Geld besorgt von einem der erfolgreichsten, bekanntesten Private-Equity-Investoren der Welt, nämlich von KKR. Und mit diesem Geld und mit KKR gemeinsam verschiedenste deutsche Produktionsfirmen gekauft. Unter anderem die von Günther Jauch, aber viele weitere. Und auch Kinoproduktion, TV-Produktion, verschiedenste Sachen. Und will daraus einen komplett neuen Konzern schmieden. Er hat mir erzählt, am Ende soll es sowas sein wie ein deutsches Bewegtbildstudio, also Universal und Paramount, nur halt auf Europäisch oder auf Deutsch. Am Ende wahrscheinlich eher auf Europäisch. Und wie er das machen will, plus halt sein restliches Leben mal einmal so mir persönlich erzählt und halt die Pläne aktuell mit Leo9, so heißt diese Firma. Ich fand es extrem beeindruckend und habe mich dann gefragt, warum eigentlich? Und der Grund ist wahrscheinlich, weil es so ein Typ ist, der sowohl inhaltlich extrem stark ist, als auch selber unternehmerisch arbeitet und halt Geld besorgen kann, mit Private Equity verhandeln kann, aber halt auch über Inhalte nachdenkt. Diese Mischung, die finde ich immer so begeisternd. Und genau das ist Fred Kogel. Und deswegen jetzt direkt rein in den Podcast. Beziehungsweise es gibt noch eine ganz kurze Vorrede oder einen Hinweis auf unseren täglichen Börsenpodcast namens Ohne Aktien wird schwer. der unterstützt wird von Trade Republic. Seit jetzt 200 Folgen berichten wir täglich über die spannendsten und coolsten Geschichten von der Börse. Aktuell macht es vor allem mein Kollege Noah Leidinger. Und aus diesem Anlass gibt es ein Gewinnspiel auf dem Instagram-Account von Trade Republic. Am besten, ihr schaut da mal rein oder hört am besten den Podcast. Man wird dadurch nicht zwangsläufig reicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so schlecht. Jetzt aber zurück zum Gespräch mit Fred Kogel. Herzlich willkommen, Fred Kogel.
Hallo Philipp, freue mich hier zu sein. Ich habe mich auch gefreut auf das Gespräch, weil umgekehrt ich auch deine Sachen höre. Ja. Und ich mir immer gedacht habe, ich möchte mal wissen, wie es ist, in der Situation zu sein.
Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Also ich bin jetzt wahrscheinlich auch schon touch älter als der normale Hörer oder als der durchschnittliche Hörer zumindest. Und du bist ja schon echt lange Zeit unterwegs und hast aber mal angefangen, also ganz früh, um einmal kurz irgendwie auszuholen, selber als DJ und sozusagen in der Medienwelt der 80er, 90er Jahre so ungefähr. Ne?
Ja, richtig. Also bei mir hat eigentlich alles damit angefangen mit meiner Musikaffinität. Ja, also ich komme eigentlich aus dem klassischen Elternhaus. Mein Vater war Opernsänger, meine Mutter war Balletttänzerin, Ballettmeisterin und habe dann natürlich in frühen Kindesjahren eine Druckbetankung Klassik bekommen. Ja, und wie es dann so war in den 70ern, in denen ich ja sozusagen in die Teenie-Phase gekommen war, habe ich gerade den gegenteiligen Weg eingeschlagen. Ich wurde zum Rocker und Funker, ja, und habe dann in den späten 70er Jahren angefangen aufzulegen, ja, und dann war natürlich Abitur angesagt, warten auf Studium und mit irgendwas musste ich ja mein Geld verdienen. Wir hatten auch zu Hause nicht viel Geld und ich wollte auch zu Hause dann irgendwann ausziehen mit dem Studium und dann blieb nur das Platten auflegen, ja, und hatte noch meinen ersten Ferienjob in einer Kartonagenfabrik an der Telefonzentrale und da las ich in der Zeitung Moderatoren vom Bayerischen Rundfunk gesucht, Gottschalk geht nach Luxemburg und da habe ich mich mit meinem Kassettenrekord beworben, ja, mit einem Bewerbungstape, wie 400 andere auch.
Für die Nachfolge von Thomas Gottschalk?
Für die Nachfolge Thomas Gottschalk, wie 400 andere okay. Bayerische Gongleser und Hörzuleser auch. Und dann bin ich wirklich unter die letzten 10 gekommen, wurde dann mit meinem kleinen Kassettenrekorder Nordmende aufgenommen, wurde dann an einem Wochenende in den Bayerischen Rundfunk eingeladen und habe das Ding dann auch gewonnen mit, Fritz Egner zusammen, Günther Jauch, haben wir dann, der schon da war, sozusagen eine Hörfunkcrew gebildet. Das war 1981 und ich habe am 2. Januar 1981 meine erste Hörfunksendung für 150 D-Mark beim BR moderiert, ja, und mir damit mein Studium verdient bis Ende 84.
Okay, und dann das Studium war aber als Jura, also ist eigentlich
Jura, Jurist, genau, ne? Bin aber als Halbjurist abgegangen, ja.
Und dann wieder sozusagen rein in die Medienwelt.
Dann wirklich rein in die Medienwelt. Das hatte auch mit dem Radio zu tun. Ich hatte einen Hörer, der immer diese Freitagssendung von mir beim Bayerischen Rundfunk gehört hat. Das war Bernd Eichinger. Der rief bei mir in der Radiosendung an, weil ich kannte ihn natürlich. Wo sollte ich Bernd Eichinger herkennen? Und sagte bayerisch, wie er es immer gesagt hat, sag einmal, wie schaust denn du aus? Wir wollen Fernsehen machen. Kann man dich auch herzeigen? Ja, weil ich höre immer deine Sendung. Ja, und da habe ich gesagt, ja, Bernd Eichinger, okay. Und dann bin ich in sein Büro und dann hat er gesagt, ja, wir wollen Privatfernsehen starten. Privatfernsehen sollte 1. Januar 85 sein, Bayerisches Medienerprobungsgesetz. Und dann habe ich gesagt, ich komme nur zu Ihnen, wenn ich auch Ihr Assistent sein darf. Und dann wurde aus Fernsehen nichts, aber erstmal als Radio. Und so kam ich zu Konstantin und kam dann zu Bernd Eichinger und Bernd Schäfer, sein damaliger Partner, als Assistent und bin in die Postproduktion Unendliche Geschichte und in die Vorbereitung von Der Name der Rose, genau in diese Zeit der Konstantin.
Also man muss dazu sagen, Bernd Eichinger, wirklich eine legendäre Figur. Ich habe seine Biografie gelesen, von seiner Frau geschrieben, wirklich sehr zu empfehlen, Wahnsinnstyp. Und das ging ja dann bei dir so weiter. Also Eichinger angefangen, das gab ja dann auch später mal bei dir eine Passage im Leben, wo du sozusagen mit Konstantin
sehr lange immer wieder Berührungspunkte mit Konstantin gehabt. Ich würde auch sagen, so Bernd Eichinger war wirklich eine bestimmende Figur in meinem Leben. Er war für mich sowas wie der ältere Bruder. Er hat auch, wir haben mehrere Jahre übereinander gewohnt, also ich im Erdgeschoss, er im ersten Stock. Und insofern, er hat eine große Rolle gespielt. Ich bin dann nach der Konstantin, ich hatte da immer noch viel Radio gemacht, Radio aufgebaut. Dann zog in unser Medienhaus irgendwann Tele 5. Dort lernte ich dann den damaligen Eigentümer Herbert Kläuber kennen.
Die nächste Legende.
Ja, die nächste Legende, 87. Hab dann da angefangen, Fernsehen von der Pike aufzulernen. Mit Jura hatte ich abgeschlossen, wie gesagt, erstes Staatsexamen raus. Rein in die Medien Und so lernte ich Fernsehen von der Pike und wurde dann freier Fernsehproduzent. Ich habe also meine eigene kleine GmbH gegründet. Es war die erste und habe dann Fernsehproduktionen durchgeführt, zunächst für Tele 5 und dann bekam ich die erste große Chance von der ARD, vom Bayerischen Rundfunk und habe dann die deutsche Vorausscheidung des Grand Prix Eurovision de la Chanson mit Harpe Kerkeling produziert.
Ach was, okay.
Weil das war 1990 und 1991, zwei Jahre hintereinander, ich war 28, die ARD hatte wie immer vor, sich zu verjüngen. In den Jahren davor hatte es Caroline Reiber moderiert und dann der junge aufstrebende Harpe Kerkeling. Ja.
Den du gefunden hast, oder hast du den entdeckt oder wo hast du den gefunden?
Nein, den Harpe gab schon. Er hatte ja schon total normal bei Radio Bremen die Duschhaube und Königin Beatrix moderiert. Und da ist er mir natürlich aufgefallen. Ich meine, Harpe und ich sind fast gleich alt, ja. Und dann habe ich gesagt, ich muss das mit Harpe machen. Ja, dann habe ich Harpe angerufen und dann haben wir in München die erste im Deutschen Theater, die zweite ein Jahr nach Mauerfall in Berlin im Friedrichstadtpalast, haben wir dann den deutschen Grand Prix produziert zusammen. Ja, und das war mein Einstieg in die große Fernsehproduktion. Und aufgrund dieses Erfolges wurde das ZDF auf mich aufmerksam und hat mir Wetten, dass gegeben.
Ja? Als Produzent?
Als Produzent,
ja. Okay,
also so war der Einstieg in die TV-Produktion.
Und das war dann aber noch Wetten, dass mit Frau Gelsner?
Nein, das ist das Interessante. Da kreuzten sich ja dann auch immer wieder die Wege zu Thomas. Ja. Thomas Gottschalk hatte ich ja quasi ersetzt in der Radiosendung zehn Jahre früher. Ja. Und da kam dann auch wieder die nächste Meldung. Thomas Gottschalk steigt aus Wetten, dass aus. Ja, das war schon die Phase. Und das ZDF sucht einen neuen Moderator, ja. Und ich saß beim Bayerischen Rundfunk, ja. Und dann war der damalige Unterhaltungschef des ZDF auf mich aufmerksam geworden durch die Produktion und fragte, mit wem machen wir es denn? Und ich wollte unbedingt Harpe Kerkeling haben als Wetten, dass Moderator, ja. Harpe aus bestimmten Gründen konnte es dann leider nicht machen. Und dann kam Wolfgang Lippert ins Spiel, den das ZDF in der Hinterhalt hatte. Und dann fing ich mit Wolfgang Lippert als Moderator bei Wetten, dass an, merkte dann aber bei einem Interview, ich habe ja alles gemacht, ich habe die Gäste besetzt, ich habe die Musik-Acts besetzt, ich habe die Wetten getestet, ja, was ich für Geschichten okay. habe, wo ich in irgendwelchen Hinterhöfen, ja, irgendwelche Wetten getestet habe, die dann alle nicht klappten.
Irgendwelche Bagger.
Ja, irgendwelche, naja, oder einer hatte mir mal gesagt, er erkennt Mineralwasser am Hören, ja, da hat er sich 10 Gläser eingeschenkt und hat sich's immer ans Ohr gehalten, ja, und ich saß dann, habe das alles mit einer ersten Handycam gefilmt und habe mir gedacht, das wird eh nie was. Also so, das war wirklich so hands-on. Und dann war mein damaliger Hero war Mel Gibson, ja. Und den hatte ich dann endlich ich hatte ja alle irgendwie in dieser Sendung und den hatte ich dann endlich drin und ich weiß noch, wie ich Wolfgang Lippert gebrieft habe, habe ich gesagt, das Interview musst du so machen und so. Und ich war so ein Floor Producer, ja. Ich stand immer hinter der Führungskamera, ja, und habe dann meinen Jungs dann Zeichen geben, weg oder kürzer oder das oder Pappe gehalten, die Frage oder die Frage. Und dann war das Interview nichts, ja. Und dann habe ich gedacht, nee, das geht einfach nicht so weiter. Und dann habe ich gesagt, der Thomas muss zurück, ja. Und dann hatte ich damals Thomas zurückgeholt zu Wetten, dass.
Dann kam eigentlich die ganz
dann
große
Gottschalk-Phase. Dann kam wieder die große Gottschalk-Phase nochmal mit Wetten, dass.
Und dann hast du das ein paar Jahre gemacht?
Ja, dann parallel wurde ich dann Unterhaltungschef vom ZDF.
Das klingt immer alles so locker.
Das war, ja, das ist dann nicht alles natürlich so locker, aber das passierte 93. Und das war ich bis 95. Da habe ich dann auch in der Zeit eben parallel Wetten, dass gemacht. Insgesamt 5 Jahre, ich glaube 38 Sendungen in jeder Stadthalle in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja. Und dann bekam ich das Angebot als Geschäftsführer zu Sat.1 zu gehen.
Damals dann Kirchgruppe.
Das war Kirchgruppe. Bekam ich einen Anruf aus dem Büro von Leo Kirch, vom damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Jochen Theie. Später wurde es dann Jan Meutow. Und hab dann, ich glaube, es war genau der 1. April 1995, mein Amt angetreten bei Sat.1 in Berlin.
Okay, und dann, wer von diesen Legenden, die du da schon alle so abgeklappert hattest, quasi war für dich am eindrucksvollsten, also jetzt Bernd Eichinger, Herbert Kloiber, der auch mit Tele München Gruppe, die ja heute zu euch gehört, witzigerweise, was ja eine verrückte Wendung auch wieder ist, aber auch ein extrem erfolgreicher Macher, Leo Kirch, was würdest du sagen, wer war
es
so?
Es sind natürlich alles ganz unterschiedliche Unternehmertypen, ja, und stehen auch für unterschiedliche Genres. Also Bernd Eichinger war der Produzent, der hat große Filme produziert und war eher weniger der Unternehmenslenker. Er war der Filmemacher, ja. Und ja, Leo Kirch war natürlich Vollblutunternehmer, war Lizenzhändler. Ja, da kam er her und eigentlich hatte er mit Produktion nicht viel am Hut. Es war Mittel zum Zweck, aber er hatte halt diese große Vision, die Deutschland braucht Programm. Und wo kriege ich es am einfachsten her? Ich kaufe es international ein und verkaufe es wieder an ARD und ZDF. Und der Ausgangspunkt war wirklich so einfach, ist es waren allerdings die 50er und 60er Jahre. Warum Leo Kirch da vor allem schnell und gut reingekommen ist, weil bei der ARD und beim ZDF niemand Englisch sprach. Und das sprach er auch nicht, aber er kannte jemand, der gut Englisch sprach. Und so hatte er den größten wirklich Lizenzhandel der Welt, muss man sagen, aufgebaut und Deutschlands Sender mit Programmen versorgt und dann eben sukzessive eigentlich das Privatfernsehen mit gegründet, mit dem Aufbau von Sat.1. Und in diese Zeit, eben zum 1. Januar 95 oder 1. April 95 war es, konnte ich dort da als Geschäftsführer einsteigen.
Und da gibt es jetzt diese legendäre Episode, also ich es gibt ja bis heute die Geschichte, ne? Du weißt schon, was kommt. Du wirst es schon tausendmal erzählt haben, trotzdem nur einmal, weil es irgendwie auch so ein bisschen ja, metaphorisch ist. Da gibt es diesen Bus, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt zu Sat.1 und dann nehme ich die besten Entertainer der Generation, nehme ich mit. Und dann waren irgendwie Fritz Egner,
ja, ich kann's, Thomas Gottschalk,
Harald Schmidt.
Ich kann es erzählen, wie es damals dazu kam. Also ich wurde dann eingeladen im Vorfeld, ja, und saß dann im Büro von Leo Kirch und er sagt, ja, Kugel, Sie müssen zu Sat.1 kommen. Und dann habe ich gesagt, ich komme aber nicht alleine. Ja, ich brauche 2, 3 Leute fürs Management, ja, wo ich mich dann sicher fühle. Und vor allem, weil es war die große Aufgabe, Non-Fiction, also Unterhaltung bei Sat.1 aufzubauen. Und dann habe ich gesagt, ich versuche es. Ich kenne sehr viele Entertainer und versuche, die Besten mitzubekommen. Und dann sagte er ja, an wen denken Sie denn? Ja, dann habe ich gesagt, ja, Thomas Gottschalk, Fritz Egner, Günther Jauch, Harald Schmidt, Kai Pflaume. Ja, so. Und dann sagte er, haben sie natürlich gelacht, saßen da alle in ihrem Büro, Kirch, das schafft er nie. Und dann hat er gesagt, wenn sie das hinkriegen, ja, dann kriegen sie den Job. Ja, also so war im Ende, war wirklich eins zu eins so. Und dann habe ich so ein halbes Jahr mir Zeit genommen und es war dann, und diese legendäre Geschichte ist dann tatsächlich so, ich hatte dann, alle waren ja bei unterschiedlichen Sendern unter Vertrag, ja, und habe dann am Münchner Flughafen, die nicht aus München kamen, alle abgeholt in einem schwarzen VW-Bus. Ich weiß es noch, den hatte ich mir gemietet, ja, bei einer Autovermietung, weil in mein Auto passte das damals nicht rein. Ja, ich weiß nicht, war es ein goldener Scirocco oder was. Und dann saß wirklich in dem Auto Thomas, Günther Jauch, Kai Pflaume, Fritz Egner und Harald. Und wir fuhren dann vom Flughafen in die damals Kardinal-Fallhaber-Straße ins Büro und ich schlug dann mit der Truppe auf. Und der Einzige, der wirklich ausgebüxt ist, weil ich hatte einen Plan, ich wollte mit Günther Jauch als Moderator die Nachrichtensendung bei Sat.1 machen. Dann wäre das alles wahrscheinlich auch für Günther anders, gell? Weil dann, das war so mein Plan, jeden Tag um 18.30 Uhr begrüßt Günther Jauch zu den Hauptnachrichten, ja. Und der Günther ist dann ausgebüxt zu RTL, für ihn der absolut richtige Schritt, aber alle anderen sind dann tatsächlich gekommen und mit denen bin ich dann gewechselt.
Und du hast ja dann mit Harald Schmidt 20 Jahre lang fast zusammen, erst warst du Geschäftsführer von Sat.1, später warst du dann sein Partner auch richtig, in der Produktionsfirma der
richtig.
Show, ne?
Richtig, also Harald war einer der wenigen, die ich nicht langfristig vor dieser legendären Busfahrt kannte. Das gab auch so für mich so ein Schlüsselerlebnis. Harald hatte ja Schmidt einander gemacht mit Feuerstein Und dann später Verstehen Sie Spaß. Und ich hatte mir an einem Samstag Verstehen Sie Spaß angeguckt und meinte zu erkennen, dass er relativ unglücklich war in dieser Sendung. Ja. Und habe dann einfach am nächsten Tag in seinem Büro angerufen, als ich wusste, ich gehe vielleicht zu Sat.1. Und habe gesagt, pass auf, ich komme zu deiner nächsten Verstehen Sie Spaß-Sendung. Und dann haben wir uns in irgendeinem verschwiegenen Hotel in der Schweiz, war das damals, war eine Co-Produktion in der Schweiz, haben wir uns getroffen. Und dann habe ich gesagt, also ich kann Sie noch nicht sicher sagen, aber ich wäre wahrscheinlich Sat.1-Chef. Ja. Und wenn ich dorthin gehe, es gibt für mich nur einen, der Late Night machen kann in Deutschland, weil ich war großer Letterman-Fan, ja, und er natürlich durch Zufall auch. Und ich habe gesagt, und wenn musst du die Late Night machen? Ja, oder müssen Sie die Late Night machen? Wir haben uns dann noch gesiezt damals. Und dann sagt er, und so ist total Harald Schmidt. Ja, wenn wir das machen, gebe ich Ihnen die Hand drauf jetzt hier, dann machen wir das so, ja. Und es war natürlich so, er war unglücklich in Verstehen Sie Spaß. Und dann, ja, so kam er in den Bus und dann haben wir das gemacht.
Das hat ja wirklich eine Freundschaft da begründet.
Ne? Ja, es wurde eine echte Freundschaft. Also ich würde mal sagen, Harald ist neben Fritz Egner mein längster, ältester Freund. Thomas natürlich auch irgendwie, weil wir uns alle, Günther auch, aus dieser Zeit natürlich kennen. Harpe, ja. Insofern... Es wurde eine Freundschaft begründet und die Zusammenarbeit hatte unterschiedliche Phasen. Er kam dann zu Sat.1, da hatte er seine eigene Firma und produzierte die Sendung. Und ich verließ ja dann mit dem Merger ProSieben Sat.1 irgendwann Sat.1. Er machte dann 1-2 Jahre weiter, entschied sich dann zum Ausstieg. Und dann rief er mich irgendwann von der Weltreise an und sagt, Fredi, ich habe wieder Lust. Und dann habe ich mit ihm eine gemeinsame Firma gegründet und habe dann zwischen 2004 und bis zum Ende der Show, bis 2014, dann haben wir eigentlich als Zwei-Mann-Betrieb mit unseren Studios in Köln die Firma noch 10 weitere Jahre gemeinsam produziert. Okay, das heißt, und ich auch dann wirklich als Hands-on-Produzent. Ja.
Also das war dann auch dein Vollzeitjob?
Ja, das war, sagen wir mal, in den ersten Jahren war ich ja parallel Vorstandsvorsitzender der Konstantin Film AG, also der Filmfirma.
Der Firma von Bell
Eichinger. Genau, zwischen 2003 und 2009. Da gab es auch die Sendung nur einen Tag in der Woche oder zwei Tage am Anfang in der ARD, später dann wieder Daily bei Sat.1 und bei Sky. Und ab 2009, als ich bei der Konstantin dann raus war, habe ich es wieder daily als Fulltime-Job produziert. Ja, okay, wirklich okay. In Köln mit unseren Leuten und dann auch als Produzent.
Das heißt, wir müssen jetzt nur noch einmal bei dir kurz das letzte Stück klären zwischen deinem Ausstieg bei Sat.1, als dann der Fusion kam.
Ja.
Und brach das ja auch langsam zusammen. Das war ja so 99, 2000, als es so, glaube ich, langsam die Phase, wo dann...
Also ich bin aus Sat.1 raus, mitten im Merger ProSieben Sat.1, weil mir Leo Kirch den Job als CEO der ProSieben Sat.1 Media AG versprochen hatte und hat es dann nicht gehalten. Und habe ich gesagt, jetzt muss ich raus. Und dann bin ich aber trotzdem zur Kirchgruppe, kam dann dort nach wenigen Monaten in die größte Insolvenz der Nachkriegsgeschichte. Die Kirchgruppe ging insolvent, hatte dann mit dem Insolvenzverwalter in Eigenverwaltung die Insolvenz gemanagt. Ja, darunter fiel der Senderverkauf ProSieben an Heimsaban etc. Und danach bin ich als Vorstandsvorsitzender zur Konstantin Film. War da 6 Jahre, dann eigenunternehmerisch tätig. Dann nochmal 3 Jahre bei der Konstantin Medien AG und habe vor 3,5 Jahren das Unternehmen Leonhain angefangen.
Ja, genau, das ist jetzt sozusagen, da müssen wir dann später ein aktuelles Projekt, aber ich glaube, also mir geht zumindest so, es ist einfach unfassbar, also was das für eine Reise gewesen sein muss und auch die Begegnungen, Wahnsinn. Also am Ende sich die ganze deutsche Entertainment-Landschaft von oben bis unten kennengelernt und am Ende dann trotzdem entschieden, jetzt versuche ich noch was ganz, ganz Großes. Und Leonhain ist ja auch deine Firma jetzt, aber von Anfang an dabei war auch einer der bekanntesten Private Equity Geldgeber der Welt, also KKA, die Firma, die auch irgendwie mehrere Milliarden bei Axel Springer investiert hat, auch bei euch. Die Summen sind ja nicht bekannt, aber es ist sehr viel Geld reingeflossen und ihr habt dann vor 3 Jahren angefangen mit Leonhain?
Operativ sind wir jetzt 2,5 Jahre. Ich selbst habe 1 Jahr Vorbereitungszeit gehabt mit der Unternehmung, mit KKA zusammen. Also ich bin jetzt 3,5 Jahre dabei. Leonhain gibt es 2,5 Jahre.
Genau, Leonhain heißt, nur ganz kurz das Protokoll, heißt nicht Leonhain wegen Leo Kirch. Das kann man ja auch nachlesen.
Das ist auch eine lustige Geschichte, wie es zu dem Namen kam. Wir hatten ja ewig lang keinen Namen, ich war da abergläubisch und habe gesagt, bevor wir nicht operativ sind, ja, mit dieser Situation gebe ich dem Kind keinen keinen Namen. Ja, also dann hatten wir am Anfang keinen Namen und dann haben wir ewig lang gesucht und ich wünsche niemand eine Namenssuche, weil es gibt ja alles schon und ich hatte dann gespielt, ich wollte einen Wir Quirin auch, also Quirin Berg, der ja mit bei mir in der Firma ist und wir kreativ das so ein bisschen gemanagt haben, wir wollten einen wirklichen München-Bezug. So, und da kamen verschiedene Parallelen. Ich dachte immer, wir gehen vielleicht in ein Büro in der Leopoldstraße, jetzt sind wir knapp neben der Leopoldstraße und irgendwie spielte dieses Leo für mich eine Bedeutung. Und nachdem du das ja nicht Leopoldstraße nennen kannst, kam dieses Spiel Leo mit Ziffern. Und dann hatte ich Leo 1, Leo 2, Leo 3, Leo 4 und dann hatte ich irgendwann Leo 9. Ja, weil das fand ich am schönsten. Und wir hatten eine englische Namensagentur, ja, weil das der Name ja international in allen Regionen sprachgetestet, Rechte getestet sein musste. Und dann sagte die Agentur, warum schreibst du es nicht aus? Ich kann es auch ausschreiben. Also Leo 9. Und was ich echt nicht wusste, ja, es ist ein echtes englisches Wort und das heißt löwenartig, ja. Und so kam es von Leo mit einer 9 zu Leo 9 ausgeschrieben und Leo 9 heißt löwenartig und daraus haben sich wieder die Firmenwerte abgeleitet.
Und jetzt, um es einmal so für mich zusammenzufassen, ihr nehmt das Geld von KKA und die sind ja natürlich auch entsprechend Shareholder und kauft verschiedenste Produktionsfirmen im Bewegtbildbereich mit der großen Idee, Bewegtbild in verschiedensten Facetten der heutigen Zeit, also von Streaming-Plattformen über Mobile, über TV, Kino, wird relevanter denn je. Und da will man sozusagen derjenige sein, der den entsprechenden Content für alle Plattformen anbieten kann.
Also du legst fast genau auf den Punkt, aber ich würde mal sagen, also mein unternehmerischer Pitch, ja, weil so ging es ja vor 4 Jahren, 3,5 Jahren los, war, als ich frei war, Ende 2017, Anfang 2018, war für mich ein Grundpitch klar. Wir haben die Situation, jeder kann jeden Inhalt auf jeder Plattform zu jeder Uhrzeit rund um die Uhr nutzen. So. Und das ist ein Megatrend, der ist irreversibel und insofern nicht aufzuhalten. Und ich habe gesagt, es muss eigentlich eine Situation her, wo ein Problempunkt, den ich in der Vergangenheit für mich auch immer erkannt hatte, zu sagen, gut, alle Inhalte, alle Premium-Inhalte, die ich über 30 Jahre produziert hatte in meinem Leben, unterschiedlich, Fiction, Non-Fiction. Was mich immer geärgert hat, ist, dass es spätestens an der Schweizer Grenze aufhört, also Sprachbarriere. Ja, wir haben deutsche Inhalte in deutscher Sprache produziert, mit Ausnahme von wenigen Konstantin-Kinofilmen. Und ich dachte, jetzt bricht eigentlich genau die Zeit an. Ja, Streamer sind im Entstehen, Streamer kommen, werden größer werden. Jetzt muss eine Company her, die jegliche Form von Inhalt, sei es Fiction, sei es Non-Fiction, sei es digital, sei es Kurzform, sei es Langform, produzieren kann, generieren kann. Generieren heißt nicht nur produzieren, sondern auch einkaufen. Und die auf jedem erdenklichen Ausspielweg für die Welt verfügbar machen kann. Das war der Grundpitch. Ja. Und dann habe ich sehr strategisch, unternehmerisch mich eigentlich hingesetzt, ja, und habe wie auf dem Reißbrett mir konzipiert, was brauchst du dazu alles? Ja, habe ich gesagt, ich brauche Kinoproduktion, ich brauche TV-Produktion, ich brauche TV-High-End-Streamer-Produktion, ich brauche TV-regionale, normale, lineare TV-Produktion, ich brauche Digital-Channel-Produktion, ich brauche eine Distribution, um den Inhalt kontrollieren zu können, am Frontend-Kino, Home-Entertainment, im P1-Vermarktungswindow, S-Wort, und später in dem Free TV. Ja, ich brauche dieses Spielklavier. Warum? Weil wenn ich Inhalte generiere oder große Spielfilme einkaufe, was wir ja auch machen, will der Lizenzgeber oder der ihn herstellt, den Inhalt, genau wissen, was passiert mit seinem Inhalt und will ihn perfekt ausgewertet haben und deswegen auch möglichst zu kontrollieren. So kam es zu der Achse Produktion, Distribution, License, also damit wir alle Bereiche abdecken, plus eben dann das Konzept, ja, was brauche ich denn dazu überhaupt? Welche Firmen in Deutschland als Ausgangspunkt stehen genau für die Einzelsegmente dieses Puzzlespiels. Und dann passierte es sehr strategisch. In der Kooperation mit KKR kam dann irgendwann mal, ja, welche Unternehmen brauchst du? Schreib die mal auf einen Zettel. Und dann hatte ich mir eben sehr gesagt, okay, Kinoproduktion brauche ich Wiedemann und Berg Film. High-End-Serienproduktion Wiedemann und Berg. Odeon für Serienproduktion. Non-Fiction, I&U, Günthers Firma. Passt perfekt da rein. Weil Stand auch Infotainment, cool. Ja. Und so habe ich dieses Puzzlespiel, ja. Distribution, Kino brauche ich das. License brauche ich das. Brauche eine Library. Ja, die Library, eine der größten, hatte die Tele München Gruppe. Und so durch dieses Puzzlespiel, ja, baute sich so meine Liste, welche Firmen für mich interessant sind. Und da standen 7, 8 Firmen drauf und dann begann mit Unterstützung der KKR ein 9-monatiger M&A-Prozess, wo wir eigentlich rund um die Uhr verhandelt haben, um diese Firmen zusammenzubringen und haben sozusagen, ja, nichts anderes getan als verhandelt. Und dann gelang es mir, zu einem späteren Zeitpunkt, nach 4, 5 Monaten kam dann Markus Frerker, mein COO, noch dazu, gelang es dann uns beiden gemeinsam mit KKR, mit Philipp Schelly, Philipp Freise von KKR, wirklich alle diese Firmen, also wir haben fast mit Ausnahme von 1, 2 Firmen, weil wir dann andere Schwerpunkte gesetzt haben, genau diese Liste
eingekauft.
Ja, bekommen. Ja. Aber es ist ja so, und das ist auch das ganz Entscheidende, es ist ja kein, und deswegen muss ich da nochmal ran, es ist eigentlich kein Einkaufszettel, sondern es war ein strategisches Puzzle. Und ich sage immer, dass ich habe lange Zeit nicht geglaubt, dass wir es hinkriegen, weil du kriegst es nur hin, wenn genau dieses Puzzle ineinander greift. Ja, es hätte zur I&U im Entertainment-Bereich eigentlich keine Alternative gegeben. Ich für einen Kinovertrieb, die Universum, die wir aus RTL rausgeholt haben, hätte es auch kaum eine Alternative gegeben. Es hätte zu Wiedemann und Berg für mich kreativ, Quirin und Max, keine Alternative gegeben an freier Produktionsfirma in Deutschland. Und deswegen war ich eigentlich auch auf Gedeih und Verderb in dem unternehmerischen Pitch, ja, auch mit den Investoren darauf verdammt, das wirklich hinzukriegen. Und wie kriegst du sowas hin? In vielen Fällen ist es ja so der Fall, dass du eben diese persönlichen Kontakte zu den einzelnen Leuten hast und die deine unternehmerische Vision teilen.
Aber man muss trotzdem einmal so, ja, wenn man, ich mir das jetzt so vorstelle, da gibt man dann trotzdem schon mehrere 100 Millionen aus, um diese Liste zusammenzubekommen. Also das sind ja alles Firmen, die ja zum Teil mehrere 100 Millionen, ich nehme an, jetzt gerade die teuerste dürfte ja wahrscheinlich die Tele München gewesen sein, ja, auch mit der Bibliothek von Herbert Kläuber, dessen Lebenswerk quasi dann auch bei euch reingeht. Da waren ja noch RTL2-Anteile mit dabei. Klar. Und sowas alles. Ja. Also das ist ja, oder vielleicht sogar, ich kannst du nur grob überschlagen, aber es dürfte schon einen riesen Preis also in Summe zusammengekommen sein.
Es ist jetzt nicht so, dass man da hingeht und sagt, du machst das für einen kleinen Betrag. Nein, das ist klar. Das war auch nicht darauf vorgesehen, sondern ein Bestandteil des Gesamtkonzepts. Und das hat mir durchaus auch KKR von Anfang an mit auf den Weg gegeben. KKR als Investor ist dabei, wenn das Konzept und die Story eine gewisse Größe aufbauen kann. Und was auch von Anfang an immer gedacht war, dass es auch mal eine Internationalität entwickelt. Und wir wollten der Champion, der nationale Champion sein. Ja, ich kenne im Endeffekt unsere Größenordnung natürlich. Ich glaube, wir sind nah dran oder wir sind's. Ja. Und genau da mussten wir auch hin. Deswegen sage ich, hätten wir die Puzzlesteine Tele München, Universum nicht ineinander bekommen, hätte ich auch diese Größe nicht hinbekommen. Und dann weiß ich nicht, ob KKR, ich glaube nicht, als Investor dann dabei geblieben wäre, weil eben KKR von der Größenordnung Investment sucht, die dann auch eine gewisse Marktrelevanz haben.
Hinweis auf eine erfolgreiche, vor allen Dingen aber sehr hilfreiche Firma hier aus Hamburg namens TaxDo, T-A-X-D-O-O, Tax wie Steuern. Klingt etwas staubig, ist aber wahnsinnig wertvoll, wenn man betroffen ist als Händler und ins EU-Ausland verkauft. Da hat man nämlich eine ganze Reihe von administrativen Arbeiten zu erledigen, auch Risiken, weil man in den jeweiligen Zielen natürlich mit den Behörden kommunizieren muss. Man muss die Verkäufe dort anmelden, muss dort auch Steuern zahlen. Und genau dabei hilft TaxDo. Dieser ganze Aufwand wird euch abgenommen. Textu bietet eine API, die mit dem jeweiligen Marktplatz, über den ihr verkauft, mit dem Shopsystem, das ihr nutzt, oder dem ERP-System kommunizieren kann, Plug-and-Play-mäßig all die relevanten Daten abgreift und den ganzen Service in den jeweiligen Zielmärkten für euch erledigt. Macht total viel Sinn. Ist auch übrigens rückwirkend möglich für Monate in der Vergangenheit, die ihr noch nicht Textu genutzt habt, aber schon ins Ausland verkauft habt. Ihr könnt auch als Unternehmen eure Steuerberater sozusagen davon profitieren lassen. Auch die haben dann weniger Arbeit, wenn ihr Textu einsetzt. Vielleicht kann man sogar den Steuerberatungstarif nochmal nachverhandeln, dank Textu. Am besten, ihr probiert es mal aus. Die ersten 3 Monate können kostenlos sein. Mit einer Mail an omr@textu.com werden sie das. Man spart die 89 Euro, an die es ansonsten pro Monat kostet. Alle Infos unter textu.com.
Wie geht denn sowas eigentlich los? Also du warst dann sozusagen frei bis ja, bei der Konstantin raus und hast dann diese Idee gehabt, das zu machen, was du gerade beschrieben hast. Dann rufst du bei KKA an und sagst, Mensch, lass mal auf ein Abendessen treffen, ich will euch mal was erzählen, was ich vorhabe, habt ihr da Bock drauf? So?
Nee, in dem Fall war es eigentlich ein anderer Zufall. Es ging etwas anders. Ich hatte diese Idee, die Idee hatte ich etwas länger, die ging immer in meinem Kopf rum. Ja, ich habe mir immer überlegt, wie baust du es auf? Machst du kleinere Firmen und baust dann etwas kleiner auf? Und der Zufall half mir da, weil ich kannte Philipp Freise schon sehr, sehr lange.
Den, also deutschen, wir haben KKA-Chef,
den deutschen, den europäischen KKA-Chef mit Sitz in London. Und wir kannten uns seit Mitte der 2000er, ja, weil wir immer an 1-2 Stellen geguckt haben, was können wir zusammen machen, ja. Und KKA ist unheimlich treu und wir haben uns immer wieder getroffen, immer wieder genetzwerkt über die Jahre zwischen 2005 und 2018. Kann man nicht irgendwas zusammen machen? Also es war jetzt kein Cold Start, ja. Es hat sich noch nie ergeben, weil ich immer irgendwas gemacht habe, wo ich entweder nicht rauskam oder wo es halt eine andere Situation war. Und KKA rief mich Ende 2017 an und sagte, wir haben hier eine Idee, die aber anders gelagert war. Willst du da nicht uns helfen bei der Prüfung? Und wenn wir das so hinkriegen, machst du den CEO. So war eigentlich der Ausgangspunkt, ja. Und dann haben wir eine Due Diligence Phase angefangen, ja. Und dann wurde das aber nichts, ja. Und dann jetzt haben wir aber so eine gute Zeit hinter uns, ja. Hast du nicht eine andere Idee, wie wir das hinbekommen, ja? Und dann sage ich, ja, ich habe hier eine Idee. Und dann habe ich mich mit einem Mitarbeiter aus dem Team von Philipp Freise, mit Philipp Schelli zusammengesetzt. Und dann
schöne
haben
Grüße.
Wir, ja, danke, auch schöne Grüße zurück, soll ich sagen. Und dann haben wir uns wirklich mit meiner Basisidee hingesetzt und dieses Puzzle zusammengebaut. Also Philipp Schelli, Philipp Freise und ich wirklich als Team, wie kann die Idee laufen? Und so kam das zustande. Also das war so, ich hatte die Basisidee, es kam in Kontakt seitens KKA und so kam das zustande.
Aber ich meine, man muss ja sagen, wahrscheinlich hätte kein anderer Investor ohne oder auch KKA nicht ohne dich das so bauen können, weil ich meine, du kennst halt Günther Jauch, du kennst wahrscheinlich Kloibers über Jahre, klar, du kennst die Wiedemann und Berg, also all diese verschiedensten Einzelteile sind irgendwie, haben am Ende auch dir vertraut, dass sie dir an dich verkauft haben, zum Teil ja ihr Lebenswerk.
Ja, ich sag mal so, also ich meine, wenn KKA kriegt natürlich jeden Anruf, Punkt. Also wenn KKA heute sagt, KKA will ich sprechen, ich glaube, da geht jeder ans Telefon. Ja. Also da muss man nicht was Falsches denken. Aber natürlich gehört in der Kreativbranche, ja, gehört der persönliche Kontakt unfassbar dazu und natürlich auch das Gesamtkonzept, ja, weil ja viele Punkte zusammenkommen mussten. Es musste für diejenigen, also wie zum Beispiel für einen Max und einen Quirin, ja, die ja nicht am Ende ihrer Karriere sind, ja, die jetzt nicht sagen, jetzt cash ich noch mal ein und ja, nehme das Geld mit und nett war's und bleib mir noch mal 3 Jahre alibimäßig dabei und dann bin ich raus, sondern es geht ja darum, dass du mit diesen Firmenkonzepten in einem größeren Ganze ein schlüssiges Konzept baust, wo alle eine unternehmerische Vision haben, ja, und das, glaube ich, das ist doch maßgeblich natürlich mit von mir, weil beeinflusst worden, weil die persönlichen Kontakte notwendig waren. Ich kannte Quirin aus dem Schneiderraum von der Konstantin, bevor sie ihre Karriere eigentlich als Wiedemann und Berg angefangen haben. Ja, die Günther kannte ich natürlich schon von der ersten Hörfunksendung und der Günther hat dann gesagt, gut, wenn ich die I&U mal verkaufe, die ich so lange habe, da weiß ich, beim Friede sind in guten Händen und da ist auch eine Vision da, wo es hingehen soll. Ja, Herbert Gläuber kannte ich lang. Ja, ich glaube auch, dass er gesagt hat, also wenn der es macht, der weiß zumindest, was er tut. Ja? Also, aber das gehört ja dazu. Ja, und ich glaube, dass die Konstellation dann relativ einmalig war, diese Sache so hinzubekommen und wir genau noch zur richtigen Zeit kamen, eben um diesen Boom an Content, der ja jetzt da ist, ja, an Content Need, ja, von allen Seiten, ja. Das, was ich eigentlich antizipiert hatte und was durch Corona nochmal verstärkt wurde, ja, genau mitzunehmen. Also, das heißt, wenn wir drei Jahre später gekommen wären, glaube ich, wäre das gar nicht mehr so darstellbar gewesen, weil diese Idee, mit Inhalten präsent zu sein für viele Vertriebswege plus eine Marktkonsolidierung, damit eine notwendige Marktkonsolidierung in unterschiedlichsten Bereichen, Produktion, Distribution zusammen und voranzubringen, das kam genau noch zum richtigen Zeitpunkt.
Und ich meine, euer Geschäftsmodell, um es mal ganz einfach zu sagen, ist ja im Kern, ihr macht jetzt Inhalte oder ihr besitzt Inhalte oder produziert sie,
ja,
und verkauft sie dann an diese ganzen contentbedürftigen Plattformen.
Am besten lizenzieren wir sie an traditionelle Sender, wobei wir in erster Linie ein digitales Konzept haben, ja. Also das heißt, Streamer, Streaming-Plattformen, TV-Sender, Social-Media-Kanäle, etc. werden im Kinohaus,
also Telekom,
also klar, alle. Also wir machen ja, also in den Bereichen Produktion, Distribution, License, Montagsgeschäft mit Amazon, dienstags mit Netflix, mittwochs mit ZDF, donnerstags mit der ARD, freitags mit RTL, samstags mit Sat.1. Wir sind independent, das heißt, wir gehören zu keinem Block dazu. Wir können jederzeit mit jedem Geschäft machen und mit jedem Talent zusammenarbeiten. Und das ist der wichtige Punkt noch, den ich noch nachschieben will. Die Philosophie des ganzen Hauses ist halt, Premium-Content mit den besten Talents, ja, und das war der Ausgangspunkt auch für die Firmenkombination.
Und wenn man jetzt alle die Firmen zusammennimmt und das die heutige dann Leonine, da gibt es Spekulationen, dass der Gesamtumsatz so 300-400 Millionen schon liegen dürfte?
Ich nehme grundsätzlich noch nicht, da haben wir auch die Absprache zu Geschäftszahlenstellung, also darfst du mal nicht böse sein, ja, natürlich kenne ich sie und zwar sehr gut, aber wir kommunizieren noch keine Geschäftszahlen.
Aber es ist ja naheliegend, dass es irgendwo im mittleren, neunstelligen Bereich liegen muss.
Ich sage jetzt dazu nichts, ja, da kriegst du mich auch nicht weich, aber ich kann dir ein paar Kennzahlen geben. Jetzt Leonine, wir haben ja noch ein größeres Bild, nämlich das europäische Bild dann mit Mediawan Leonine Studios, aber rein jetzt für die deutsche Leonine. Also wir sind heute, wir haben zwei Hauptstandorte, das ist München hier und Köln. Wir sind in München 300 Mitarbeiter, in Köln 220.
Was war die I&U dann?
Das war die I&U, das ist die wesentliche auch, ja. Nukleus ist I&U. Wir haben Produktionsbüros in Berlin und in Hessen wegen den Freitagskrimis fürs ZDF. Wir haben im Jahr einen Output ungefähr von 400 bis 500 Programmstunden frisch produziertes Material. Wir haben 4000 Spielfilme, 12000 Programmstunden, lizenzieren 280 Filme im Home Entertainment physisch digital pro Jahr und bringen ungefähr 25 Kinofilme ins Kino. Also das sind so die, und haben unsere TV-Senderbeteiligungen, RTL2, Tele5 haben wir ja verkauft letztes Jahr, und drei Digitalkanäle, Amazon-Kanäle, Arthouse, House of Horror und Filmtastic.
Also und das, wie kriegt ist man so das alles in eine, also ich meine, das sind ja auch alles zum Teil, ne, was du beschreibst, bis hin zu dem Archiv von Kläuber, wo natürlich, ja, auch viel drin ist.
Ja, und Universum.
Wie kriegt man das alles jetzt sozusagen in eine Firma rein? Weil ich meine, das sind ja alles einzelne Firmen. Kriegt man das wirklich integriert? Oder ist das die Idee, das jetzt alles sozusagen, ja, auf eine Plattform zu schieben?
Also der Ausgangspunkt war immer, das war auch immer part of the game, aller Gespräche, auch aller Kaufgespräche damals, dass wir, ich hatte immer die Vision, wir wollen eine Firma sein, ja, eine 100% Integration. Das heißt, sämtliche Unternehmensanteile, die wir gekauft haben, sind auch 100%. Das heißt, sämtliche Töchter gehören uns zu 100%. Es war auch immer die Absprache, wir servicen von der Holding die gesamten Unternehmungen. Das heißt, wir sind heute voll integriert. Die Phase ist abgeschlossen. Wir gehen jetzt nur noch auf Wachstum, ja. Wir haben eine Vollintegration und ein Servicing von HR, also Personal, Legal und Finance. Und so dass sich die ganzen Produktionsmarken, die nach außen nach wie vor als komplett eigenständige Units agieren, ja, was auch wichtig ist, ja, um die Identitäten zu wahren, im Produktionsbereich sich komplett auf die Kreativität konzentrieren können und auf die Talents konzentrieren können. Und im Distributionsbereich und Licensingsbereich ist es klar strukturiert. Die ehemalige Concord und die Universum Film ist heute die Leonine Distribution. Und die Kloiber Library in die Leonine Licensing umbenannt. Und insofern haben wir die Identität im Produktionsbereich und ansonsten eine voll integrierte Company, ja, die wir zentral steuern mit unterschiedlichen Divisions. Also Sales, Verkauf, Einkauf, Hollywood-Einkauf, Verkauf nach Deutschland raus und so weiter.
Und das Thema Licensing, das machst du auch selber. Also du bist nicht der CEO von dem Ganzen, also für den Licensing-Bereich, den du ja nur noch sehr gut kennst aus deiner Vergangenheit. Dass du, okay, das mache ich dann auch direkt noch mit in Talonion.
Ja, also das ist auch immer wieder ein schwieriger Punkt, weil ich immer noch an ein, zwei Stellen extrem operativ tätig bin, was aber bis dato auch wichtig war. Ich versuche das nur sukzessive natürlich auch rauszuverlagern. Ich habe zwei Bereiche, die ich noch richtig operativ betreibe. Bei einem habe ich jetzt schon maßgebliche Unterstützung durch die Nina Edgebühler, die praktisch meine Head of Entertainment Nonfiction ist. Ist ja auch mein angestammter Bereich sozusagen in der Produktion, die Show- und Entertainment-Produktion. Dies noch direkt bei mir und der Lizenzhandel, der internationale Lizenzhandel, also der Einkauf von großen Spielfilmen in Hollywood. Wir haben unsere ersten Einkäufe waren Moonfall, der neue große Roland Emmerich-Film, der jetzt im Februar nächstes Jahr kommt, Knives Out, Hustlers, alles große Filme, große Erfolge auch, muss ich sagen, von uns, die wir ins Kino gebracht haben. Wir kaufen pro Jahr um die 15 große internationale Filme ein für die Territorien Deutschland, Österreich, Schweiz aktuell, planen aber mehr territorial weiter einzukaufen.
Das heißt, sitzt du auch dann direkt irgendwie in Hollywood mit den jeweiligen
Produzenten? Ja, absolut. Produzenten also das sind meine alten guten Kontakte international, die Independent-Produzenten der Welt, also die großen Vertriebsfirmen, Independent-Produzenten, die eben noch Independent-Produkt, was nicht bei einzelnen Filmstudios hergestellt wird, vertreiben, verkaufen, produzieren. Und wir versuchen sozusagen das kommerzielle Produkt, was ja die großen kommerziellen Spielfilme, die ohne Studio noch frei verfügbar sind, für uns, für die Territorien zu sichern und einzukaufen.
Ich glaube, wenn man ein bisschen recherchiert, man kann auch sehen, ihr habt so auch so legendäre Filme, wo ihr, glaube ich, weltweit die Vermarktung noch macht, so Dirty Dancing oder sowas.
Ja, wir haben, ich sag mal, ungefähr 15 Filme in der Library, das war noch von Tele München, wo wir auch internationale, weltweite Rechte haben und natürlich so klassische All-Time-Favorites, Dirty Dancing, Rocky 1, 2, 3, Rambo.
Was bringt denn Dirty Dancing so jetzt 30 Jahre nach Premiere immer noch Geld ein?
Das bringt immer noch viel. Man muss natürlich sagen, ich würde sagen, Dirty Dancing liegt immer noch unter wahrscheinlich den Top 50 Filmen in Deutschland, die du immer wieder jedes Jahr aufs Neue lizenzieren kannst, gerade jetzt in der Corona-Zeit, als der ein oder andere Programmplatz frei wurde. Ich glaube, in einem Jahr haben wir Dirty Dancing dreimal unterschiedlich noch lizenziert, ja. Und das sind Beträge im sechsstelligen Bereich, ja, die da noch pro Ausstrahlung.
Wahnsinn!
Ja. Aber das ist schon noch, weil es gehört ein Spitzenfilm. Also du kriegst heute, wenn du sagst, egal wo ich Dirty Dancing um 20.15 Uhr nochmal spiele, ob das nun in der Bandbreite ist zwischen RTL Primetime, Sat1 Primetime oder auch mal in der Abwechslung bei Kabel 1 in der Primetime. Aber je nach, richtet sich natürlich, ist es ein großer Sender, ist es Primetime, ist es ein kleinerer Sender, ist es vielleicht nur Randzeit oder ist es Feiertagsprogrammierung. Aber da kriegst du schon für diese Top 50 Filme sind die, weil klar, Dirty Dancing macht heute noch 13%, 14%, 15% Marktanteil, 14,49 in der werberelevanten Zielgruppe und da verdient der Sender auch anständig mit.
Ist Dirty Dancing dann am Ende das wertvollste Asset, was ihr so habt, jetzt sozusagen jetzt im Sinne von Lizenz?
Das weiß ich nicht. Wir haben insgesamt, ich würde mal sagen, 4000 Spielfilme in der Library. Ich unterscheide dann, oder das macht man weltweit so immer in AAA-Filme und das geht dann so bis in, ich würde mal sagen, Mitnahmetitel, ja. Und die AAA-Filme, wenn man da 25, 30 hat, und die haben wir, da bist du schon gut dabei, ja. Und das sind so diese Spitzenfilme, da gehört Dirty Dancing sicherlich dazu, ja, müssen wir sagen.
Das heißt, du guckst ja noch ziemlich viel selber, das heißt, wenn du dann einkaufst.
Und
dann
es kommt neu dazu. Also ich meine, wir haben letztes Jahr, oder einer meiner ersten Einkäufe, wo ich auch wirklich, muss ich sagen, persönlich das Potenzial gesehen habe. Also es wurde bei uns hier heiß diskutiert, kann man Knives Out kaufen, ja. Und ich meine, Knives Out war einer der größten Erfolge der letzten Jahre, ja. Und Gott sei Dank bin da immer gesagt, ich möchte diesen Film, ja, weil ich hatte das Potenzial gesehen. Ich wusste, dass das Genre Murder Mystery aus 30 Jahren Fernsehprogrammierung, wusste ich, das funktioniert bei uns. Dann noch Daniel Craig in der Titelrolle, toller Cast, tolles Buch, tolle Besetzung. Und damit haben wir das nächste Dirty Dancing. Wir haben den Film auf 30 Jahre gekauft. Ja.
Das für Deutschland oder?
Für Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Ja.
Was zahlt man da für eine Größenordnung, wenn man das so
für Jahre das sind, also das ist der internationale Lizenzhandel, wenn es euch interessiert, ist am Ende ein Geschäft, da definieren sich die Lizenzpreise nach territorialer Größe und Wichtigkeit des Marktes. Ja. Das heißt, wenn man heute im Mittel geht man davon aus, dass man für Deutschland, Österreich, Schweiz ungefähr, ja, in der Bandbreite, je nach Film, je nach Besetzung, je nach Wichtigkeit eines Films für ein Territorium zwischen 8% und 12% des Produktionsbudgets bezahlt. Aha. So, wenn du also einen Film hast, der 100 Millionen kostet, ja, bewegt sich der in Deutschland bei 10 Millionen. Sage ich jetzt mal,
und das theoretisch. Das trifft da ungefähr, ja, zu? War das so ein 100-Millionen-Budget-Film?
Nee, der war viel günstiger. Und insofern ist das natürlich was dann besonders viel Spaß macht, wenn du einen Film günstig kaufst und der knallt dann so durch die Decke, wie das Knives Out weltweit getan hat.
Wer hat eigentlich Knives Out? Wer hat da sozusagen die Rechte dran? Wer ist
das? Das ist, eine witzige Wertschöpfungskette. Der internationale Vertriebverkäufer war Lionsgate, ja. Aber die Wertschöpfungskette, Entschuldigung, das war reagiert, meine Uhr. Lionsgate hat die eigentlichen Rechte liegen beim Produzenten und Drehbuchautor. Und insofern, da haben einige gut Geld verdient.
Das heißt, wenn man, ja, so einen Film produziert oder sagen wir schreibt und daran Rechte hält, dann ist es auch am Ende wie ein Exit beim Startup, das reicht im Zweifel bestenfalls fürs Leben.
Je nachdem, wenn du natürlich ein Superstar-Writer bist, ein toller Autor bist, ein Top-Regisseur oder ein schreibender Regisseur und sicherst dir persönlich die Rechte. Viele können das ja nicht. Das ist ja, oft ist es ja auch Work for Hire, gerade in den USA, da kommt ein großer Vertrieb oder wie wir, nur übertragen in die USA, Lionsgate, und sagt, pass auf, schreib mir den Film, du kriegst für das Drehbuch USA-Preis 250.000 US-Dollar und du hast, was weiß ich, wenn es ein Star-Autor ist, noch so und so viel Prozent an einem Weiterverkauf oder an einem Backend, ja, dann verdienst du das. Wenn du es schaffst, dir die Rechte für einen zweiten Teil, wenn es einer gibt, komplett zu sichern, dann geht natürlich richtig das Geldverdienen los. Aber ansonsten ist es meistens so, dass es einen Auftraggeber gibt, der den Löwenanteil der Rechte hält, der auch den Film bezahlt, produziert, die Auswertung vornimmt und der dann.
Siehst du das schon, dass generell in eurem Geschäft jetzt auch die Margen steigen, weil einfach du höhere Preise durchsetzen kannst für Content? Also ist der Wert von Content, hat der jetzt zugenommen, was ja ein bisschen auch eure Kernwette ist, ne? Also das heißt, es gibt so viel Nachfrage in Amazon, will was von uns haben, eine Deutsche Telekom genauso und RTL auch, dass du einfach mehr aufrufen kannst?
Also ich glaube, das ist eine Entwicklung. Zunächst mal ist ja der Trend, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, die Nachfrage steigt. Warum steigt die Nachfrage? Weil es mehr Anbieter gibt. Weil die Anbieter, die kommen, also die Streamer zum Beispiel, lokal an Inhalt brauchen, ja, der aber auch international reist. Also Wiedemann und Berg hat ja The Dark produziert, ja, und The Dark ist oder war bis, glaube ich, vor kurzem die erfolgreichste ausländische Serie weltweit, ja, also nicht englischsprachige Serie, ja, und insofern reist dieser Content. Aber nur um zurückzukommen zur Ausgangsfrage, der Bedarf an lokalem Content für Streamer steigt. Es kommen auch weitere Streamer dazu. Im Moment sind ja bei uns Amazon, Netflix, Apple, beginnt gerade auch deutsche Originals zu beauftragen. Disney fängt an, deutsche Originals zu beauftragen. In den nächsten Jahren erwarten wir Streamer-Entries von Paramount Plus, von Peacock und von HBO
also International. Streamer sind für die Streaming-Plattformen.
Ja, wirklich Streaming-Plattformen, die noch nach Deutschland kommen und alle weitere Produktionen brauchen. Das heißt, die Abnehmerseite wird immer größer. Umgekehrt wird der Bedarf auch von deutschen Sendern nach deutschem Inhalt auch größer, weil sie sich abgrenzen müssen von den Streamern. Also insofern, es gibt einen Content-Boom und der wird in Deutschland sicherlich noch 4, 5, 6 Jahre so weitergehen und anhalten. Also das ist der eine Treiber. Und aber das funktioniert nur, wenn du ganz vorne an der kreativen Spitze mitspielst und eine gewisse Größe hast, weil das Produktionsgeschäft heute so funktioniert, dass die Partner, sei es Streamer, sei es auch deutsche große Partner, eigentlich große Strukturen brauchen, um diese Volumina zu bewältigen, auch die Größe an Produktionen zu bewältigen. Da ist meine Prognose, dass sich das Upside für den Produzenten daraus noch ergeben wird, dass sie mehr und mehr Rechte behalten können von dem. Deutschland ist ja leider von der Historie her ganz anders Frankreich, ein Land, in dem der Produzent sozusagen alle Rechte traditionell abgibt.
Aber wenn das dann nicht mehr so wäre?
Und er ist ein Auftragsproduzent. So.
Wenn das sich ändern würde, dann hätte er natürlich eine Riesenchance,
klar, noch extra weiter zu wachsen. Ja. Also Frankreich hat es gesetzlich geregelt. Das heißt, in Frankreich gibt es ein Gesetz, wenn ein Produzent was produziert und das an einen Sender beauftragt, das zum Beispiel öffentlich-rechtlich, TFA oder ein Streamer, dann fallen diese Rechte nach 3 bis 5 Jahren an den Produzenten zurück. Und wenn jetzt selbst der auftraggebende Sender sagt, ich will das nochmal, müssen die nochmal dafür bezahlen. Und ich glaube, dass in einer Welt, in der der Wettbewerb so steigt, auch wenn du dann sagst, du hast ein IP, ein Inhalt, den jeder will, ja, oder den mehrere wollen, ja, dann wird sich der Wettbewerb nicht nur über den Preis, also dass man sich gegenseitig überbietet und sagt, der zahlt halt 500.000 mehr für die Serie, oder dann wird sich's über die Rechtefrage entscheiden. Und das ist, glaube ich, das, wo wir alle Produzenten, und darauf müssen wir auch hinwirken, auch übrigens beim öffentlich-rechtlichen System, dass wir einfach mehr und mehr Rechte behalten können, weil das wird die zentrale Wertsteigerung und auch Überlebenschance für kleinere Produzenten sein, dass sie Rechte behalten, die sie verwerten können, wo sie Finanzierungen drauf aufbauen können oder Upside generieren können.
Ist aktuell, ich hätte jetzt mal geschätzt, RTL euer größter Kunde, Einzelkunde, weil die ja nach wie vor I&U, also Stern-TV und alles bei euch einkaufen?
Nein, würde ich so nicht sagen. Also wir haben ein sehr, muss ich auch sagen, ein sehr ausgeglichenes Portfolio, Kundenportfolio, durch eine sehr starke auch digitale Abdeckung, die wir haben, durch die einzelnen Geschäftsbereiche. Ich meine, wir haben unsere großen Kunden sind, würde ich mal sagen, ARD, sind ZDF, sind RTL, sind ZDF, ist Amazon, ja, und weitere. Aber ich sag mal, man kann nicht sagen, einer ist unser größter Kunde. Wir haben einen ziemlich ausgeglichenen Mix.
Und glaubst du, dass Kino als relevanter Kanal nochmal zurückkommt jetzt nach der Corona-Pause?
Das ist im Moment die Frage, die stellen sich alle. Ich habe eine klare Meinung dazu. Das ist meine Antwort, anders als in der Vergangenheit, da komme ich gleich zu, und ein bisschen weniger vielleicht. Und dann wird man sehen, ob sich's wieder hochschrauben kann. Also ich will mal spezifisch werden. 2019 waren die Kinozahlen 120 Millionen Besucher in Deutschland. Ja, im Moment ist es nicht der Rede wert. Jetzt ist die Frage, wenn Corona wieder die Öffnung so ermöglicht, dass man wieder von einer annähernden Vergleichbarkeit reden kann, ja, mit welchem Niveau wird dann so ein Kinojahr aus dem Rennen gehen? Meine Prognose, ich glaube, dass man 22 nächstes Jahr wieder von dem Volumen um die 90 bis 100 Millionen erreichen
Besucher.
Kann. Besucher. Ja. Und das heißt, es wird knapp drunter liegen. Und dann ist ja die Frage, skaliert sich es nochmal hoch auf die 120, die es mal waren? Das kann, glaube ich, heute noch niemand sagen. Also meine Prognose, wenn es nächstes Jahr wieder einigermaßen läuft, wird so 10%, 20% unter dem liegen, was das Jahr vor Corona war. Der zweite Effekt wird sein, diese 100 Millionen, 90 Millionen werden aber anders erreicht werden. Es wird sich mehr denn je darauf fokussieren, dass die Leute in die Filme gehen werden, der Zuschauer, die sie wirklich sehen wollen. Ja, also der der Trend auf große, kommerzielle Popcorn-Eventfilme wird noch viel stärker sein, als es vorher der Fall war. Der Trend auf Zielgruppen-Eventfilme und kommerzielles, großes Arthouse mit großer Besetzung wird sich steigern. Das heißt, der Mix an Filmen, in die die Leute reingehen, wird weniger werden. Die Filme werden proportional ähnliche Zuschauerzahlen machen wie vorher. Und eine bestimmte Art von Filmen, Arthouse, nicht kommerzielle Filme, das mag man nun bedauern oder nicht, ja, ich mache das ganz gar keinen Wert, werden mehr und mehr durch den Rost fallen. Die werden woanders hingehen, die werden zu Streamern gehen oder nur noch gefördert und deswegen gemacht oder gar nicht mehr gemacht. Ja. Es wird auf Dauer zu einer Reduzierung des Volumens im Kino führen und sich fokussieren auf großes kommerzielles
James
Produkt.
Bonds der Welt, ne?
James Bonds, Fast and Furious, ja. Aber auch große Überraschungs-Independent-Erfolge. Wenn ich an unseren Kinoslate nächstes Jahr denke, eben Moonfall oder der neue Guy Ritchie-Film mit Jason Statham und Hugh Grant, den wir ins Kino bringen. Also diese großen Lighthouse-Projekte, die werden das Rennen machen, plus große deutsche Filme, ja, mit großer deutscher kommerzieller Besetzung im Komödienbereich. Großes internationales Arthouse-Kino mit großer Besetzung und genreaffines Produkt. Actionfilme mit Actionstars. Der neue Gerard Butler Actionfilm ist dann ein Garant eben für 300.000-400.000 Besucher. Das Geschäft, das früher ein Arthouse-Film mit 300.000-400.000 Besucher aus dem Kino raus ist, wird es nicht mehr geben. Der macht noch 20.000-40.000 Besucher. Das wird sich massiv verkleinern und insofern wird sich der Mix der Filme im Kino verändern. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich hatte das kürzlich schon mal erzählt. Die Kolleginnen und Kollegen von Vodafone haben sich was Neues ausgedacht für ihre Geschäftskunden, insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen. Da gibt es ja das Problem, dass immer mehr Firmen Opfer werden von Cyberkriminellen. Und das läuft ja häufig so, dass gerade Handys von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehackt werden oder dass halt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Phishing-Attacken zum Opfer fallen. Also man glaubt, eine E-Mail sei echt, schreibt zurück und schwuppsdiwupps ist man in die Falle gelaufen und Kriminelle kommen über einen Mitarbeiter-Account in die gesamte Firma und ins Netzwerk hinein. Und genau um das abzusichern, gibt es jetzt von Vodafone Lookout. So heißt das ganze Programm. Und damit kann man Firmenhandys so absichern, dass wenn ein Handy sozusagen gehackt wurde oder ein Account geknackt wurde, überfallen wurde, wenn man so will, da greift jetzt diese Lookout-App, die versucht im Zweifel das Handy zu isolieren, sicherzustellen, dass man nicht weiterkommt als dieses eine Handy, nicht tiefer ins Netzwerk hinein. Und Lookout kombiniert mit Vodafone gibt es jetzt günstiger, also wer diese App günstiger haben möchte, mit jedem Vodafone-Tarif bis zum 31.12. gibt es die Lookout-App für 20% Rabatt. Alle Infos vodafone.de/lookout.
Und was hat euch dazu gebracht, jetzt selber auch quasi als Streamer anzutreten? Ich meine, ihr habt ja nicht nur die großen Stream-Plattformen als Kunden, sondern ihr habt ja selber auch jetzt da Assets aufgebaut, wo ihr auch, ist das nicht ein bisschen größenwahnsinnig, jetzt sozusagen auch direkt gegen die Netflix antreten zu können?
Absolut, das würde ich sagen. Aber das Konzept, und das mag vielleicht nach außen ein bisschen anderen Eindruck haben, ist für uns kein Konkurrenz zu Streamern. Ich würde es nie wagen, muss ich sagen, wirklich in eine Streaming-Konkurrenz zu großen Anbietern zu gehen. Das ist überhaupt nicht leistbar. Wir haben mit House of Horror, Arthouse Cinema und Filmtastic haben wir mit die drei erfolgreichsten Amazon Channels, ja. Und darauf ist es ausgelegt, ja. In anderen Vertriebskanälen natürlich auch noch zu sehen. Für uns ist es eine Abrundung, ja, unseres Library-Geschäfts.
Also, okay, da kommt nicht die Kernwertschöpfung
her. Nein, für uns, wir haben mit Filmtastic überhaupt keinen Ehrgeiz, ja, irgendwelchen anderen Streaming-Services Konkurrenz zu machen. Wir wissen, die werden gut genutzt, ja. Aber für uns ist es eine Verwertung der Filme unserer Library, die für uns interessant sind, auch noch zu verwerten. Deswegen auch der Genre-Mix, ja. Horror, Arthouse, breiter Filmkanal. Das ist für unser großes 4000 Filme umfassendes Library-Geschäft interessant, ja, im Pay-Bereich. Wir kaufen aber für diese Kanäle auch zu.
Wer ist eigentlich, wenn man jetzt überlegt, du hast jetzt innerhalb von ein paar Jahren da eine der größten deutschen Content, Bewegtbild-Content-Maschinen oder Firmen gebaut. Wer ist eigentlich da noch ein relevanter Wettbewerber für euch in Deutschland?
Der Punkt ist, Ich sehe da gar keinen relevanten Wettbewerber insofern, dass unser Konzept anders ist. Ja, es gibt starke Produktionsfirmen. Es gibt Verleihfirmen, aber sage ich mal, die Kombination, ja, eine Top-Produktionsfirma für alle Bereiche zu sein, ja, die Kombination, einer der Top-Verleiher zu sein und national und internationales Geschäft zu machen, plus, und jetzt kommt es ja dazu, der nächste Schritt, auch mit unserem Firmenkonzept international präsent zu sein. Ja, wir sind ja auch Teil der Mediawan Leonine Studios. Ja, mein Kollege Pierre-Antoine Capeton und ich sind ja Co-CEOs in dieser französischen Holding. Und wir betreiben damit auch stark internationales Geschäft. Ja, insgesamt hat die Gruppe dann 61 Produktionsfirmen in Europa jetzt, die wir aufgebaut haben. Und insofern sage ich, wir sind von der Ambition her, unser Ziel ist es, Marktführer in Deutschland zu sein, in diesen Bereichen, plus das erste europäische Studio zu bauen. Ja, und da sind wir nahe dran, denn mit den Mediawan Leonine Studios haben wir knapp 40 Produktionsfirmen in Frankreich, sind dann der eindeutige Produktionsmarktführer. Leonine unheimlich stark, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben jetzt vor kurzem mit Drama Republic eine der besten englischen Produktionsfirmen gekauft. Wir haben mit Paloma eine der stärksten italienischen Produktionsfirmen, ja. Und so baut sich dieser europäische Studio-Gedanke auf.
Also du willst, was Paramount ist oder was Universal in Hollywood sind, diese großen Studios, sowas endlich in Europa auch zu haben.
Genau, als sage ich mal in Anführungsstrichen europäisches Gegengewicht, ja, oder ich sehe das eigentlich auch da weniger im Wettbewerb, sondern ich sage es als europäisch getriebene Alternative zum internationalen Studio-Content, ja. Das heißt nicht, dass wir auch international noch weiter expandieren, aber für uns war zum Beispiel auch der Erwerb von Drama Republic, die Dr. Foster oder Honorable Woman, also zwei tolle Serien international produzieren, war für uns wichtig, weil es für uns der Schritt in den englischsprachigen Markt war. Ja, wir produzieren zwar auch englische Filme, Serien, aber für uns war es der Einstieg in den englischsprachigen Markt, das Tor in Richtung englischsprachige Produktion, Märkte. Und insofern wirklich zu sagen, wir stemmen internationalen Content aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Europa heraus. Ja, das war die Idee. Und insofern die Konkurrenzfrage etwas ausführlicher beantwortet. Ich sehe unser Konzept anders. Ja.
Und was muss man selber in die Hand nehmen, um sowas machen zu können? Also ich meine, KKR hat da viel Kapital zugegeben, aber du wirst ja selber auch, musst du dann selber auch deine 5, 10, 20, 30 Millionen reinstecken oder wie muss man sich das vorstellen?
Also die natürlich ist die zentrale Frage und das Konzept von KKR ist ja, und das hat mich immer fasziniert und finde ich auch toll, und ich muss sagen, ich fühle mich in der Konstellation jetzt, muss ich wirklich sagen, ich habe 14 Jahre börsennotierte Unternehmen geleitet, habe eigene kleinere Firmen natürlich gehabt und fühle mich da wahnsinnig wohl in dem Private Equity Business. Die Ausgangsfrage war immer, Fred, what's your skin in the game? Ja, weil es eine unternehmerische Tätigkeit ist und man auch vom Partner KKR als Unternehmer wahrgenommen wird. Also das ist nicht so ein klassischer, du bist halt der CEO und bist Söldner for hire, ja, sondern du bist tatsächlich der Unternehmer, und dieses Gefühl gibt dir auch KKR die ganze Zeit, also das partnerschaftliche Gefühl. Und ich kann nur zu der Größenordnung, sage ich nur, es ist eine Größenordnung, so wird es auch immer gesagt, die wehtun muss, ja, wenn es daneben geht, ja. Und so ist es bei mir.
Also
ja.
Das ist dann schon eine achtstellige Summe.
Ja, das ist schon. Ich sag nur, es ist schon eine hohe Investition, ja. Wie gesagt, die wehtun muss, wenn es daneben geht, ja. Und da musst du natürlich der unternehmerische Typ sein. Das waren wir immer. Mit Harald haben wir in Studios in Köln investiert. Wir wussten auch nicht, dass wir die Sendung 19 Jahre machen und auch zum Schluss schon nach 12 Jahren, einfach nach 6 Jahren alles abgeschrieben war und dann noch lang sozusagen die abgeschriebenen Geräte nutzen konnten. Ja, es war auch für uns damals eine hohe Investition. Ja, in der Kugel und Schmidt waren wir 50-50. Ja.
Okay.
Und aber ich sag, die generelle Situation ist auch vom gesamten Management, ja, Kirin ist investiert, Max ist investiert, Markus, Joe, wir sind als
das also gesamte Top-Management,
alle, ja, und alle wirklichen Top-Manager sind investiert, und ich lebe gerne und sehr gut mit diesem Konzept, ja, und finde das auch nur folgerichtig.
Und
ja.
Dann, wie ist
das Endgame? Habe auch nie sozusagen diese Manager verstanden, die nie selbst die CEOs sind und nicht mehr eigene Aktien kaufen. Ja.
Habe ich nie verstanden. Gibt's aber viele. Aber wie so ein KKR, wie landen die denn so ein Ding? Jetzt haben die da viel reingesteckt, jetzt haben die dich da auch natürlich irgendwie motiviert, das ganze Team, was du gerade beschrieben hast. Am Ende bringt man es an die Börse. Also eines Tages?
Das weiß ich nicht, ob man es an die Börse bringt. Es ist sicherlich, es ist so, das, was ich auch spannend finde an dem Konzept ist, und an den Satz werde ich mich immer erinnern. Philipp Freise hat zu mir am Anfang gesagt, Fred, bei einem kannst du dir sicher sein, ja, wir werden sicher eines Tages verkaufen, ja. Und das ist ja ein klarer Satz, ja, weil das ist auch das Wesen des Private Equity Geschäfts natürlich. Und ich finde, es ist eine klare Aussage, einen Gesellschafter zu haben, der unternehmerisch massiv engagiert ist, aber dann sagt, irgendwann besteht unser Geschäft darin, es auch zu verkaufen. Das hat ja nichts mit dem Management zu tun, also nichts mit uns zu tun, ja, um es mal so zu sagen. Und mit dieser Aussage kann ich wunderbar leben. Ja. Wann der Punkt sein wird, weiß ich nicht. Private Equity im Normalfall 5 bis 7 Jahre. Ja. Und um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, Börsengang ist ein Thema. Natürlich kann ein strategischer Investor das andere Thema sein oder ein Finanzinvestor wieder die dritte Möglichkeit sein. Ich würde mich da heute noch nicht festlegen wollen.
Aber es sind wahrscheinlich, wenn es jetzt weiter gut läuft, für dich persönlich wirtschaftlich das größte Ding nach all den Jahren, selbst größer als die 20 Jahre Harald Schmidt.
Ja, wahrscheinlich schon, weil es einfach eine wirkliche Größenordnung mittlerweile natürlich angenommen hat, die ich alleine natürlich nie fähig gewesen wäre aufzubauen ohne Fremdkapital, ohne massives Fremdkapital, ja. Und insofern ist es für mich, also ich sage nur, ich bin wirklich glücklich, dass mir das nochmal passiert ist. Ich glaube, meine Familie auch, weil sie merkt, dass es mir Spaß macht, ja, und dass ich glücklich bin und dass ich trotz rund um die Uhr Arbeit 7 Tage pro Woche eine Ausgeglichenheit habe, die ich nicht oft in anderen Jobs hatte.
Das ist ja der Punkt. Ich meine, du bist jetzt schon, wie man ja auch hören konnte, schon lange dabei. Also jetzt, glaube ich, 60, ne?
Ich bin 60.
Also das heißt, man könnte das natürlich noch 10 Jahre machen, aber man könnte ja mit 60 jetzt nach so einer Karriere auch sagen, boah, ja, eines Tages mal ein bisschen weniger.
Ja, also es ist, den Punkt hatte ich mit 50. Ja, also ich sage immer, im Nachhinein ist mir dann klar geworden, klassisch, ich hätte es ja abgestritten, wie nochmal was, dass Männer in die Midlife-Crisis kommen können. Aber im Nachhinein würde ich sagen, ich hatte wahrscheinlich so mit 50 meine Midlife-Crisis, ja, wo ich sage, ah, ist das alles ein bisschen viel. Und eigentlich jetzt, ja, du hast ja mit Harald und hast schon ein bisschen unternehmerisch was gemacht. Ja, jetzt machst du, lass mal ein bisschen leichter losgehen. Und mir ist aber dann irgendwann schon sehr klar geworden, für mich gibt es heute keinerlei Zeitbegrenzung mehr. Ja. Das heißt nicht, dass ich, bis ich nach hinten umkippe und bis mich wirklich gar keiner mehr sehen will, da dabei bleibe, aber es ist so, solange ich spüre, und das ist, glaube ich, der Gradmesser. Ja. Ich glaube, zwei Dinge, und das ist die persönliche Schiene. Was die anderen dann denken, ist ja immer was anderes und dann bist du entweder da oder bist eben nicht mehr da. Aber ich sage, persönlich geht es mir eigentlich darum, solange ich das Gefühl habe, dass ich kreativ und von dem, wie das Geschäft funktioniert, noch mithalten kann. Ja, also obwohl sich unser Geschäft so rasant verändert, ja, dass ich da das noch verstehe, ja, dass mich die Leute noch ernst nehmen, ja, und das ist der zweite ganz wichtige Punkt, ich die Kraft noch wirklich dazu habe, ja, und nicht sage, oh, jetzt merke ich, oh, jetzt lässt es massiv nach.
Weil du auch dann mal schnell wieder nach USA
mich fasziniert auch, und ich muss sagen, ich merke eigentlich in Leonine erst, was wirklich geht, wenn du ein Team hast, was massiv angreifen kann, ja, und also qualitativ absolutes Top-Level ist. Joe Scheunpflug, muss sagen, beste CFO, den ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Ich habe schon einige CFOs erlebt, ja. Bester CFO ever. Markus Fräker, toller COO, klassisch McKinsey-Erfahrung hinter sich, viele Jahre. Quirinberg, kreative Spitze, ja, Bernhard zu Castell, Vertriebsprofi, so. Und wenn dann noch so ein Energielevel, ja, wo du dann merkst, also früher war ich immer der Erste im Büro und der Letzte, ja, und wenn du aber merkst, dass, ich sag eh immer, KKR never sleeps, ja, weil in unterschiedlichen Zeitzonen und es kommt einfach immer rein, so, du hast einfach immer, du bist immer online, ja. Wo du aber, wenn du merkst, dass dich dein Management-Team trägt, ja, weil es genauso verrückt ist, genau das gleiche Energielevel hat, ja. Und wenn ich da aber spüren würde, oh, jetzt ziehen aber meine Jungs an mir vorbei, jetzt kann ich nicht mehr mithalten, und solange die mir das Feedback geben, ja, du läufst da noch mit, ja, dann sage ich, dann bin ich noch richtig aufgehoben.
Und
ja,
wenn jetzt so ein Reed Hastings nach Deutschland kommt, dann triffst du ihn auch schon, ne?
Ja, also wie gesagt, vor 2 Tagen war er ja hier und dann hatte ich die Chance, mit ihm zu sprechen. Und das sind natürlich tolle Erlebnisse, ja. Also ich muss sagen, ich genieße das auch richtig, weil, und ich versuche da auch immer, und das gehört ja zu dem Geschäft für mich immer wahnsinnig dazu, einfach zu lernen, ja, mir was abzugucken, ja. Ich komme ja aus der Welt Non-Fiction, ja, das heißt Late Night, klassisch, ja, Harald Schmidt, jeden Morgen Redaktionskonferenz, ja, da liegt ein total weißes Blatt Papier und am Abend muss es halt vollgeschrieben sein, ja, du musst ja irgendwie mit irgendwas rausgehen, ja, und dann setzt man sich zusammen und versucht, was hinzukriegen, ja, und dieser Druck, ja, zu sagen, du startest, das gibt dir eine Form von Bescheidenheit, ja, die ich auch ganz schwer in unsere Unternehmenswerte mit eingeschrieben habe. Also unsere Key-Unternehmenswerte, würde ich mal sagen, sind, und in der Mitte steht Kreativität, aber mit dem Zusatz Disziplin, ja, weil ich so diese ungeordnete Kreativität, ja, die macht mir Angst, ja, da sage ich, ja, Drehbuch ob 2 oder 3 Jahre ist mir völlig egal, nee, dazu komme ich aus der Non-Fiction-Produktion, da sind wir schon industriell aufgestellt und sagen, wir wollen es irgendwann fertig haben, ja, und Bescheidenheit, weil du sagst, es ist ein kreativer Job, du startest jeden Tag neu, es ist ein harter Job, ja, du musst viele Leute überzeugen, Kundenorientiertheit, auch die Extrameile gehen wollen und es kommt nur mit Begeisterung, ja, und diese Kernwerte zusammenzubringen, ja, Teamorientiertheit, das ist mir wichtig, ja.
War am Ende nach, weil bisher zumindest, denn die Schmidt-Show das Produkt, was am meisten Menschen erreicht hat, was, bei dem du verantwortlich warst?
Nee, also ganz klar, also die meisten Menschen, das wird auch nie mehr kommen, hatte die erste Sendung mit Thomas Gottschalk bei Wetten, dass 19,6 Millionen Zuschauer, ich weiß es noch wie heute, ZDF 20.15 Uhr, ja, und ich wusste auch, wenn ich das nicht hinkriege, das ist echt nicht gut, ne, und das war aber dann Gott sei Dank so, aber natürlich, und ich würde mal sagen, ich meine, mit Harald Schmidt haben wir ja für zwei, ich glaube, in Deutschland gibt es nicht mehr als 2 bis 4 Millionen Menschen, die grundsätzlich mit dem Format Late Night, satirischer Late Night, etwas anfangen können, geschweige denn sie verstehen können. Ja, und das war immer das Kernpublikum, ja, was wir versucht haben anzusprechen. Denn also wir haben uns ja damals mit der Sendung massiv unterschieden von der Heute-Show zum Beispiel. Also Heute-Show ist ja, die erklären dir ja den Gag, bevor sie ihn machen, ja. Damit kommst du mit, Achtung, Gag, aufpassen, hier ist er, lachen, ja. So, bei uns war ja so, jetzt schauen wir mal, ob die den Gag verstehen, ja. Und ich glaube, dass auch einer der Punkte nach 19 Jahren Harald Schmidt waren, wo wir gesagt haben, ja, vielleicht ist es jetzt ganz gut, zu sagen, es ist nicht mehr, als wir gemerkt haben, dass immer weniger Zuschauer die Show verstanden haben, ja, weil irgendwann, ich sag's jetzt mal überspitzt, haben Teile des Publikums Helmut Kohl nicht mehr gekannt, ja, und es ist natürlich Voraussetzung, wenn du ein bisschen weiter, breiter willst, geschweige denn Adorno oder irgendwelche anderen Namen, ja, wenn du dann einen Gag machst, ist natürlich, den du nicht erklärst, Voraussetzung, dass er auch verstanden wird. Ja.
Wird es, glaubst du, in Deutschland nochmal eine Late Night geben können?
Das hängt immer davon ab. Also wir haben ja damals mit Harald Schmidt die klassische Late Night gemacht. Ja. Das heißt, Stand-up, Tischaktion, Studioaktion, Gast, Ende. Musiknummer dazwischen, wenn es ein bisschen mehr Länge brauchte. Ja. Late-Night, diese klassische Late-Night setzt voraus, dass du einen Moderator hast, der ein Stand-Up kann, der im Wesentlichen große Teile des Programms alleine bestreiten kann, das füllen kann, intellektuell füllen kann, ja, und dann noch ein gutes Interview machen kann, ja. Und deswegen sehen heute viele Late-Night-Shows nicht mehr klassisch aus, wenn man sie sich genau anguckt, weil eben die Moderatoren unterschiedliche Qualitäten haben und unterschiedliche Stärken, und der eine kann halt kein Stand-Up, ja, da merkst du, da rettet er sich gerade so über schnelle 2 Minuten, ja, und der andere ist im Interview stärker und so weiter. Also deswegen in der klassischen Late-Night ist es schwer. Ich entdecke 2 unserer damaligen Jünger, die ich wirklich gerne mag, ist Klaas natürlich. Klaas ist für mich jemand, wobei Klaas sagt auch zu mir, Stand-up ist jetzt nicht mein Hauptding. Ja, ich bin im Rest der Sendung. Jan Böhmermann, das sind so, ja, da entdecke ich Late-Night-Elemente, aber nicht mehr die klassische Late-Night. Und ob es das täglich geben kann, mache ich ein Fragezeichen dran, nicht mehr im Free-TV.
Hättest du gedacht, Böhmermann war ja schon zu Harald Schmidt-Zeiten dabei.
Klar,
also, ne?
Klar, er war mit unserem Team, also bei uns waren ja viele tolle Leute, also bei uns war Olli Dittrich, Jan Böhmermann, Klaas Häufer-Umlauf, Pierre M. Krause, Katrin Bauerfeind, Autoren, Benjamin Stuckrad-Bache, die haben ja alle bei uns angefangen.
Hättest
ja?
du die Medienkarriere damals so erwartet von den Einzelnen, oder hättest du gedacht, dass, okay, Böhmermann diese Rolle einnehmen kann in Deutschland, die er hat?
Absolut, absolut. Also hundertprozentig. Beim Jan war es eigentlich für mich immer nur die Diskussion, weil Jan ist, was auch zur Late Night gehört, Grenzgänger, ja, und für mich war eigentlich immer nur redaktionell, gibt ihm ein Sender den Freischuss, dass er wirklich weit bis an seine Grenzen gehen kann, ja, weil er lotet die Grenzen aus, ja, und Satire hat ihre Grenzen, wo rennst du in Strafrecht rein, wo rennst du in das rein oder das rein, und das musst du natürlich kennen, ja, und insofern eine hohe intellektuelle Herausforderung, aber er, also wie gesagt, allen Leuten, die damals bei uns dabei waren, hätte ich das zugetraut. Es waren einfach gute, sie waren bei uns. Ja.
Also, krass. Also beneidenswerte Medienkarriere, muss ich echt sagen. Also es ist jetzt irgendwie über die Jahre so aus der Ferne gesehen zu haben, jetzt auch nochmal so diese ganze kompakte Reise. Ja, bin ein großer Fan. Ich drücke dir sehr die Daumen mit Leo 9, dass ihr da so ein wirklich europäisches Studio baut. Das wäre ja auch einmalig. Hat es auch noch nie gegeben in der Geschichte, ne?
Hat es noch nie gegeben, ja. War die oder ist die Idee. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und ja, also es ist unser Ziel. Und toll, dass wir die Zeit hatten zu sprechen.
Ja. Also, Fred Kogel, vielen, vielen Dank.
Danke ciao, dir. Ciao.
Tschüss. Zum Schluss erzähle ich noch regelmäßig von der Hamburg Media School, also einem Teil der Uni Hamburg, die gemeinsam mit uns regelmäßig Seminare anbieten, und jetzt gar nicht groß drumherum reden, einfach das nächste relevante Tagesseminar, was da stattfindet, ist am 5. Oktober. Das Thema Content Marketing, also wer Bock hat, darüber zu lernen, denkt an den Content Marketing Tag an der Hamburg Media School am 5. Oktober. Alle Infos wie immer, hamburgmediaschool.com/Weiterbildung. Gutscheincode natürlich wie immer, Hashtag OMR10, gibt 10% auf diese Veranstaltung.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.